Heute zu Gast der CEO von thinksurance, Florian Brokamp.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Markus spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt.
Hi Leute, Marco hier mit einer neuen Folge. Heute bin ich zu Besuch im Headquarter von thinksurance in der Stephanstraße im Herzen der Frankfurter City. Ich bin direkt zu Fuß aus dem Clark Office hergekommen, ist nur ein Katzensprung. Mir gegenüber sitzt jetzt der Florian Brokamp, Gründer von thinksurance. Der ist ein echter Top-Performer. Ich stelle ihn euch direkt mal vor. Er hat an der LMU in München studiert, hat dort einen Doppelabschluss gemacht, einen Bachelor in BWL und dann noch einen Abschluss in Recht, ist Diplomjurist, ist anschließend bei McKinsey eingestiegen. Dort hat er sich zum Berater ausbilden lassen und mit der Erfahrung hat er dann 2015 Gewerbeversicherung 24 gegründet. Daraus ist dann anschließend thinksurance geworden. Und da läuft es heute, 5 Jahre nach der Gründung, richtig rund. Man hört nur noch Gutes. Heute sind es rund 100 Mitarbeiter. Mit ausreichend Wachstumskapital ist das Unternehmen auch ausgestattet. 2019 kam nochmal ein größerer US-VC dazu. Neue Kooperationen am laufenden Band. Und darüber hinaus ist Flo dieses Jahr vom CEO Today Magazine noch mit dem CEO des Jahres Award ausgezeichnet worden. Mit Anfang 30 in echt jungen Jahren. Wie gesagt, läuft. Habe ich was Wichtiges vergessen, Flo?
Nee, vielen Dank. Werde ich immer ganz rot. Sieht mein Podcast nicht so, aber.
Wunderbar. Du, wir sitzen hier bei dir im Headquarter. Aber wann bist du denn heute ins Büro gekommen?
Ich versuche eigentlich immer morgens zu einer ähnlichen Uhrzeit zu kommen. Bin immer so zwischen 8:30 und 9:00 da. Und dann habe ich Open End.
Open End heißt?
Ich versuche eigentlich immer um 20 Uhr Abend zu essen und das versuche ich eigentlich zu Hause zu machen. Aber ansonsten ist das so Pi mal Daumen meine Zeit.
Also im Ergebnis den halben Tag im Büro?
Ja, eigentlich schon. Tatsächlich kann man so sagen.
Wann stehst du dann morgens auf?
Eigentlich eine feste Uhrzeit, 7 Uhr. Ich habe mal eine ganze Weile lang probiert, mit anzupassen, an wann ich ins Bett gehe. Habe dann aber gemerkt, dass das gar nicht so optimal ist für meinen Rhythmus. Und deswegen habe ich immer hart 7 Uhr. Dann merke ich lange Nächte umso mehr, aber diszipliniere mich vielleicht dadurch einfach nochmal.
Dann hast du ja gar nicht so viel zwischen Aufstehen und dem eigentlichen Start im Büro.
Nee, tatsächlich nicht. Und ich habe auch mal drüber nachgedacht, warum ich das trotzdem gar nicht so anstrengend finde, dass ich irgendwie die ganze Zeit im Büro hocke. Weil ich mir ein schönes System aufgebaut habe in meinem Leben hier, was das Ganze zu einer Art Privatleben im Berufsleben macht. Ich habe ganz viele Freunde um mich rum. Ich habe eben meine 2 Co-Founder, habe ich eigentlich aus dem Freundeskreis. Ich habe viele aus meiner Tennismannschaft mit in die Firma reingezogen. Ich vermische eigentlich total Privatleben und Berufsleben. Und deswegen bin ich den ganzen Tag von Freunden umgeben.
Klasse. Wenn du morgens aufwachst, was machst du denn zuerst?
Klassischerweise tatsächlich einmal duschen. Finde ich immer sehr vitalisierend, wenn ich einmal in der Dusche war, mich frisch gefühlt habe, danach frühstücken und dann ab ins Büro.
Hast du in dem Augenblick dann schon aufs Handy geschaut?
Ja, das habe ich auch ein bisschen rumprobiert. Am Anfang habe ich noch ich habe mein Handy nachts immer aus, mach's dann morgens an. Und habe ich eine Weile lang das direkt angemacht und lag im Bett noch, bevor ich aufgestanden bin, habe schon die E-Mails gesehen und geguckt. Das habe ich mir abgewöhnt. Das mache ich jetzt nicht mehr, sondern das mache ich dann erst später. Aber ja, dann geht's eigentlich meistens los nach dem Duschen.
Also erst duschen und dann
der Blick aufs Handy. Und dann geht's eigentlich los, ja.
Zieht dich das runter, wenn du morgens dann die E-Mails liest? Und das kann ja mal positiv sein oder auch mal negativ.
Nee, es geht eigentlich. Ich bin auch einer von denen, die im Urlaub E-Mails lesen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, ich will im Urlaub gar keine E-Mails lesen und ich mache lieber dann, sagen wir, 2 Tage vorher, bevor es irgendwie losgeht, dass ich anfange, mich da wieder einzulesen, damit ich keine Überraschung habe. So bin ich gar nicht, sondern ich will es wissen und auch wenn ich nicht reagiere, und dann ist auch kein Problem, aber ich will zumindest die Informationen bei mir weiterverarbeiten.
Ja, jetzt sitzt du hier im thinksurance Office. Die Gründung war bei dir ja kein vorgeschriebener Pfad. Du bist erstmal Berater bei McKinsey gewesen, hatte ich schon gesagt. Du hast demnach auch ein sehr gutes Abi, hast einen sehr guten Studienabschluss gemacht. Und dann die Entscheidung als Berater, die du irgendwann getroffen hast, 2015, ich kündige. Lass uns da gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Nimm uns da mal mit, wie lief da der Entscheidungsprozess bei dir ab in dieser Zeit?
Also ich muss gestehen, es war sehr opportunistisch. Also es war tatsächlich, genauso wie ein paar Jahre vorher, als ich überlegt habe, was mache ich nach dem Studium, Habe ich irgendwie Jurastaatsexamen da gemacht, dann den BWL-Abschluss und habe irgendwie überlegt, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Möglichkeiten, was ich irgendwie machen kann. Und habe dann gedacht, ja, also ich mache alles, nur kein Berater. Ja, bin ich tatsächlich, ein paar Wochen später wurde Berater. Und ähnlich war es dort. Ich wusste irgendwann, ich will unternehmerisch tätig sein. Hätte aber eigentlich nicht gedacht, dass es dann so schnell passiert. Ich habe gedacht, ich mache irgendwie so klassisch, bist Projektleiter oder sowas. Ja, und dann irgendwie hat sich's ergeben, wurde auch auf die Branche so ein bisschen eher mal freundlich geschubst, im Sinne von, schau das doch mal an, das ist irgendwie spannend und da passiert gerade wahnsinnig viel. Da wart ihr ehrlicherweise auch ein bisschen Inspiration, als ich gesehen habe, was da gerade alles passiert und wer sich dort irgendwie in das Feld bewegt. Und da habe ich gedacht, oh ja, klingt offensichtlich spannend, da gibt's noch fast nichts, lass mal's machen. Deswegen danke eigentlich an dieser Stelle. Ohne euch wäre ich vielleicht auch nicht ins Unternehmertum geraten.
Schau, das wusste ich gar nicht. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein.
Das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt.
Nö, stimmt. Erfahren wir heute noch ganz neue Dinge. Aber dann sagst du, der Entscheidungsprozess war eher opportunistisch, dass das, das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass das aus einer Laune rauskam. Wie lange hat sich das gezogen?
Tatsächlich gar nicht so lang. Ist irgendwie, ich würde mal behaupten, vielleicht 3 Monate oder sowas maximal.
Und das dann war, direkt der Sprung?
Nee, auch nicht. Also ich war noch, ich habe am Anfang das so ein bisschen neben meiner Doktorarbeit gemacht, die ich an der RWTH Aachen gemacht habe. Und war ja von McKinsey freigestellt. Und dann lief das alles so ein bisschen parallel und es ist irgendwie alles nicht so ganz klar getrennt gewesen und dann irgendwann war halt klar, okay, mach's vom Herzen her, mache ich ohnehin schon die ganze Zeit nur Unternehmer und ich habe es richtig gemerkt in dem Moment, als ich das gestartet habe, ich gehe voll darin auf und ich gehe in dem Job so auf, wie ich in nichts anderem bisher jemals aufgegangen bin und seitdem war mir klar, okay, ich muss jetzt machen. Ja, und dann kam irgendwann der Cut 2016 und dann, ja.
Ist das bezeichnend für dich, das, was du gerade beschreibst, eine Entscheidung, dass du eine Opportunität siehst, dann darüber nachdenkst, das bewertest, auch nicht zu lange bewertest und dann rasch entscheidest und dann voll im Herzen umsetzt?
Ja, also ich bin eigentlich, ich meine, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht bei McKinsey gelandet, ein rationaler Typ und analytisch, aber ich bin auch sehr stark getrieben vom Bauchgefühl und sehr stark getrieben von Intuition. Und deswegen, ich werde auch oft gefragt, also ich mache ja bei uns, bin ich auch für die ganzen strategischen Sachen mit hauptverantwortlich eigentlich. Und da werde ich auch gefragt, woher wusstest du denn, dass wir das in 1 oder 2 Jahren brauchen? Und ich so, wusste ich nicht. Also ich habe keine Ahnung davon, aber irgendwie hatte ich ein Gefühl. Es fühlte sich so danach an und ich habe diesen, ich nenne es bei mir immer den inneren Kompass. Und solange der funktioniert, ich weiß, wo die Richtung ist, treffe ich da halt auch relativ schnell Entscheidungen und lag meistens richtiger als falsch.
Spannend. Das, was du gerade beschrieben hast, also ich wusste gar nicht, dass du uns auch beobachtet hast. Ich dachte mal, dass wir relativ gleich angefangen haben vom Zeitpunkt her. Sag uns doch mal ein bisschen, wie du dich eigentlich auf dem Laufenden hältst. Also wie du uns da beobachtet hast, wie du dann auch bei der Entscheidungsfindung, was du da eigentlich für Kanäle nutzt, um dich auf dem Laufenden zu halten.
Also bei euch war es tatsächlich damals, ich habe mir insgesamt mal die Insurtech Landscape angeschaut. Da wart ihr auch relativ frisch am Markt. Ich weiß nicht, wann ihr gegründet habt.
Sommer 2015.
Ja, dann passt es ungefähr da rein. Erstmal davon irgendwas gelesen oder gehört. Irgendjemand hat mir was erzählt. Und auf einmal habe ich gedacht, okay, Insurtech ist irgendwie doch halbwegs spannend. Ich gehe mal eine Ebene tiefer. Und so kam es dann ja da auch. Insgesamt informiert halte ich mich eigentlich, also ich lese das Morning Briefing von Gabor Steingart. Ansonsten mittlerweile ist ja LinkedIn und Xing ist ja vor allem halt eine Informationsbörse geworden. Das heißt, ich sehe dort relativ viele Artikel, die dort geteilt werden aus den, sagen wir mal, relevanten Medien. Und da scrolle ich immer mal durch und finde darüber eigentlich auch viele Informationen.
Warst du traurig, als Gabor Steingart vom Handelsblatt weggegangen ist?
Ja, weil ich dachte, das Morning Briefing geht weg. Ja, dann hat er es ja selbst nochmal woanders aufgelegt und dann passt es wieder für mich.
Also ein treuer Anhänger.
Tatsächlich gar nicht zwingend von ihm als Person, aber das, was das macht, ist was mir sehr gut gefällt. Ich bin Freund von Executive Summaries und das ist wahrscheinlich auch dieser typische Berater-Top-Down-Ansatz. Gib mir die Informationen und dann überlege ich, ob ich da tiefer einsteigen will und es mich interessiert, aber so kann ich mehr aufnehmen.
Also kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ich lese das auch immer jeden Morgen. Kann ich es auch euch mal in die Shownotes reinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir da vom Gabor Steingart sogar eine kleine Prämie für kriegen, wahrscheinlich nicht. Aber auch die letzten beiden Tage habe ich wirklich verschlungen, was da zum Thema GEZ-Gebühren geschrieben wurde. Ganz spannend. Also schaut da unbedingt mal rein. LinkedIn hattest du angesprochen. Das heißt, du gehst auch aktiv jeden Tag in LinkedIn rein und nutzt das zur Information.
Es ist tatsächlich, also zur Information ist es eher so passiv. Also das scrolle ich nicht einfach so durch, um Informationen zu suchen, sondern ich kriege halt dort Notifications für irgendwelche Dinge, die passieren. Ich werde verlinkt oder sonstiges, dann schaue ich da drauf. Deswegen, das ist dann eher, sag mal, passiv, oder ich kriege Artikel geschickt von anderen Leuten. Es ist vor allem, deswegen vielleicht eigentlich zusammengefasst, Steingart, hier Morning Briefing ist das, was ich aktiv mache. Alles andere ist eher passiv durch Unterhalten mit anderen Leuten. Ich kriege von meinem PR-Team immer wieder Informationen zugespielt. Im Gründerteam tauschen wir uns aus. Und daher kommt dann eigentlich eher, dass ich irgendwie Sachen mitbekomme.
Also auch ganz viel im Gespräch mit Menschen.
Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein Kernpunkt von meinem Informierthalten und sich austauschen, weiterentwickeln. Ist nicht zwingend Lesen, sondern einfach Menschen. Ja, und was andere Menschen an Inspiration bringen oder an Ideen bringen oder auch gerade an Informationen haben, das ist eigentlich das, was mich antreibt und was mich weiterbringt.
Du hast ja gerade schon darauf hingewiesen, wir haben eine wichtige Parallele. Wir haben fast zur gleichen Zeit gegründet. Du ein paar Monate später, das war im Jahr 2015, vor knapp 5 Jahren. Und wir haben das beide in Frankfurt getan. Und die Startup-Szene in Frankfurt, die ist ja relativ überschaubar, wenn wir das mal freundlich ausdrücken, auch wenn die Politik gerne was anderes sagt. Und 2015, 2016 haben wir uns dann relativ schnell kennengelernt und jeder Gründer kann da ein Lied von singen. Heute, da sieht man natürlich die Erfolge und die, wenn man googelt, wenn man in Medien schaut, dann sind die Erfolge natürlich auch schön, aber die wenigsten sehen einfach diese Langtäler, die dahinter liegen. Und das haben wir natürlich auch gegenseitig beobachtet, gerade in der Startphase. Und wenn man ein erfolgreicher Gründer ist, dann durchlebt man einfach auch diese Täler. Und was ich bei dir einfach immer mega beeindruckend fand, dass du dieses Durchhaltevermögen immer super demonstriert hast, du hast immer am Ball geblieben bist. Deswegen, was ich dich unbedingt fragen wollte, gibt es aus deiner Sicht wie eine wichtige Eigenschaft, die dir geholfen hat, bei diesem Auf und Ab immer auf Kurs zu bleiben?
Also erstmal vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich ein Rollercoaster und ich wurde das auch schon gefragt von mir. Ja, war doch schon immer klar, dass das so erfolgreich wird. Und ich sage, nein, tatsächlich habe ich auch meine schlaflosen Nächte gehabt, wo ich nicht wusste, ob ich Gelder zahlen kann. Ja, und das ist halt ein Druck, den willst du eigentlich nicht haben. Ich glaube, für Gründer allgemein ist das Wichtigste Resilienz. Und das ist halt so ein neumodischer Begriff, finde ich. Aber eigentlich trifft das ganz gut. Und ich habe für mich meine persönliche Quelle gefunden, und das ist halt eben mein Umfeld. Und deswegen, wenn du jetzt auch in die Firma durch unsere Räume läufst, dann steht da die Think Schons Family und überall, jeder wird dir sagen, ja, dieser Familiencharakter bei uns, der ist so wichtig und ist natürlich auch von mir extrem geprägt worden. Eigentlich, wenn man mal so sieht, vor allem damit ich das halt irgendwie durchhalte mit dem Pensum, was ich dann hier abspulen muss. Weil ich das Gefühl habe, ich habe ständig Leute um mich rum, die mir Energie geben, die mich aufbauen, die für mich da sind und umgekehrt ich für die da sein kann und dieses gegenseitige Unterstützen und dieses gegenseitige Vermischen zwischen Freundschaft und Beruflichem, das lässt einen durchhalten.
Sehr interessant. Ja, du bist jetzt Anfang 30, ist auf die Mitte 30 zu. Du wirkst wirklich sehr angekommen. Wenn du mal zurückblickst, als du noch 20 warst, was hättest du denn damals schon gerne gewusst, was dir extrem weitergeholfen hätte?
Tatsächlich hätte ich gerne noch mehr über mich gewusst, was ich gut kann, was ich nicht gut kann, was mein Profil ist. Das hat sich wahrscheinlich ohnehin noch geprägt, also in den Anfang oder mit 20ern sowieso und dann jetzt seit der Gründung noch mal mehr. Und da hat mir auch ein Training bei McKinsey sehr stark geholfen, weil was wir zumindest in der Beratung, bei allem, was man dort natürlich mitmacht, ist es vor allem eine prägende Schule, Charakterschule. Kann es sein, wenn man es annimmt. Und dieses, was mich damals sehr inspiriert hat, dieses 360-Grad-Feedback. Du hörst dir von verschiedenen Seiten an, was kannst du gut, was kannst du nicht so gut, wo muss ich hinentwickeln, etc. Und dieses ständige Feedback, dieses ständige Reflektieren, sich selbst reflektieren, reflektiert werden, das hat mich eigentlich so weitergebracht. Und das hätte ich gerne noch viel früher gemacht, wenn ich damals schon gewusst hätte, was ist denn eigentlich das, wo ich richtig drin aufgehe. Und das hat sich bei mir eigentlich dann erst durch die Gründung gefunden, weil ich wusste es vorher auch nicht. Ich wusste dann auch durch die Sachen, dass irgendwie Führung, dass je mehr Verantwortung mir jemand gibt, desto mehr ich aufblühe. Aber dass das so korreliert mit Gründe, was, wofür du verantwortlich bist, selbst wenn das Team am Anfang genau eine Person war, ist egal. In dem Moment hat sich für mich alles geändert. Und das hätte ich gern damals schon gewusst. Vielleicht auch dann mit dem Wissen, hey, das Ganze da auf dem Weg dorthin kann ich machen. Und irgendwann komme ich an.
Ja, und heute bist du Gründer, Unternehmenschef, CEO. Das Unternehmen hat mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Und eingangs hatte ich erwähnt bei der Introduction, du bist CEO des Jahres geworden. Und das wirst du ja nicht ohne Grund. Was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus? Als CEO des Jahres.
tatsächlich authentisch sein und ehrlich. Also diese ganze Transparenz schafft Vertrauen. Meine Kollegen und Mitarbeiter sagen eigentlich immer, dass sie bei mir, ich bin ein offenes Buch. Die wissen immer, woran sie bei mir sind. Die wissen, wenn ich sauer bin, ich sag's ihnen direkt. Die wissen, wenn sie was gut gemacht haben, sage ich auch sofort. Ich bin halt konsequent dann auch in allem. Und das heißt, sie wissen immer, dass da nie was zwischen den Zeilen ist, dass wenn ich nicht sage, dass mir irgendwas nicht passt, dann ist auch nichts. Ja, und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, um Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist dann die Grundlage von einer guten Führungskraft, dass die Leute wissen, oh, okay, dem kann ich vertrauen, der will mich weiterentwickeln, der geht in die richtige Richtung, ich kann mir von dem was abschauen. Und der meint es ehrlich mit mir. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund, weswegen die Leute mich als einen guten CEO sehen. Plus wahrscheinlich, dass sie in der Rolle als CEO sagen, naja, du musst die Richtung vorgeben, du musst die Kultur vorgeben, du musst uns ein Anker sein, ohne dass ich keine Schwächen haben darf oder nicht auch mal die Stärke von anderen brauche. Aber dass sie zumindest immer das Gefühl haben, hey, der ist da, der hat, was du vorhin auch sagtest, diese Resilienz, diese Hartnäckigkeit und der bleibt am Ball und der hat immer Energie, der ist immer gut gelaunt und der geht voran, auch in schweren Zeiten.
Du hast ganz oft das Wort Familienmund genommen. Wie wichtig ist dir dann, dass die Mitarbeiter auch mit privaten Sachen, mit privaten Problemen zu dir kommen?
Müssen sie nicht, aber sie sollen das Gefühl haben, dass sie es dürfen. Und gerade wenn ich jetzt mir anschaue, wie viele Mitarbeiter auch bei uns sind, die frisch in Frankfurt oder frisch in Deutschland grundsätzlich sind, da will ich, dass die das Gefühl haben, hey, hier ist so eine zweite Familie. Und da hatten wir jetzt vor kurzem, standen wir ein paar Leute noch zusammen, freitagsabends, da meinte ein Entwickler so, hier diese Weihnachtszeit ist schon schwierig, weil ich darf nicht zurück in meine Heimat, aber ihr seid für mich wie eine zweite Familie. Und deswegen ist es für mich tatsächlich gar nicht so schlimm. Und also ich hatte Tränen in den Augen, zwei Kollegen neben mir haben geweint, ja, und es war einfach berührend. Und das ist das, was für mich das ausmacht. Und es war für mich ein riesen Kompliment dafür, dass diese Kultur auch wirklich angekommen ist.
Tolles Lob. Du hast gesagt, circa die Hälfte des Tages bist du im Büro. Das heißt, du hast natürlich auch noch ein Privatleben, also darfst du nicht nur von der Arbeit sprechen. Ich war vor dem Gespräch, war ich kurz auf deiner Facebook-Seite und das muss ich einfach mit reinnehmen. Da prangert ein Bild, wenn man da drauf geht, mit der Aufschrift Liebe kennt keine Liga. Was ist denn da los?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage, das Schöne ist, wenn ich das mit irgendwelchen Geschäftspartnern oder grundsätzlich Menschen teile, dann ist immer so, Fan von Kaiserslautern, da konnte immer sagen, ja, siehst du das Strahlen in den Gesichtern, weil die Leute es kennen. Und dann kommt so, oh. Und dann schauen sie mich immer schon so traurig an und sagen so, oh, das tut mir jetzt leid. Und ich sage, ja, das stimmt. Ich sehe es positiv und kann sagen, ihr wisst, ich bin offensichtlich loyal und Schmerzen gewohnt. Ja, dementsprechend kann man es als Lautern-Fan, kann man das halt auch mitnehmen als Positives.
Wie lange bist du das denn schon?
Ja, seit ich geboren bin. Ich bin ja in der Pfalz aufgewachsen, bin auch stolzer, gebürtiger Pfälz in der Nähe von, oder direkt im kleinen Vorort von Kaiserslautern aufgewachsen. Und deswegen, wenn du als Kind auf dem Betzenberg getragen wirst und bei jedem Tor hochgehoben, dann prägt sich das schon ein. Und früher war es noch mehr so, dass halt, du wirst dort geboren, du hast es im Herzen drin und dann gab es ja auch nicht viele andere Dinge, die du dort hast. Und die Liebe ist nie erloschen.
Also du hast als Kind auch noch eine Meisterschaft miterlebt?
Ja, tatsächlich. Zwei sogar. 91, 98.
Ja, schon etwas her.
Ja, leider.
Das war noch mit Otto Rehagel.
Das war tatsächlich Otto Rehagel.
Ich als Werder Bremen-Fan habe natürlich auch noch sehr gute Erinnerungen an Otto Rehagel, aber diese Zeiten sind längst vorbei.
Ja.
Sport spielt also eine wichtige Rolle in deinem Leben.
Total. Also ich glaube auch, dass so ein zweiter Faktor, der wichtig ist als Führungskraft, um ausgeglichen zu sein. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte zum Vorderen. Ich glaube, du kannst nur transparent, ehrlich und konsequent sein, wenn du balanced bist. Und dieses balanced sein, dazu gehört dieses auf der einen Seite, dass du dein Umfeld kontrollieren kannst, im Sinne von, du hast halt irgendwie vor allem positive Menschen um dich rum, du kannst selbst positive Energie verströmen, du hast diese Resilienz. Und dazu gehört halt auch, dass du diese Dinge erkennst, die dir Kraft geben. Und das ist bei mir auch Sport. Und ich mache tatsächlich auch Sport, vor allem viel mit Freunden. Und das ist schon wieder das Nächste, was das mein Leben dann prägt. Ich bin zweimal in der Woche, biete mir Company CrossFit an. In aktuellen Zeiten bin ich sogar der Coach. Turne quasi vor, überleg mir vorher ein Programm und biete es dann über Zoom an. Ansonsten bin ich dabei auch jedes Mal eigentlich dabei und peitsche da die Leute an. Ist immer ein schönes Happening eigentlich. Und dann spiele ich halt ein, zwei Mal in der Woche noch Tennis und dann habe ich eigentlich irgendwie zwischen 3 und 5, 6 Mal in der Woche Sport gemacht. Ja, und das ist dann natürlich auch ein Effekt, ja.
Das habe ich auch gesehen. Du bist stellvertretender Vorsitzender vom Tennisclub in Oberrat. Da dachte ich eigentlich erst, das ist eine Nebensächlichkeit, bis ich dann gesehen habe, wo du da eigentlich spielst, in jeder Verbandsliga.
Ja.
Und ich habe einfach durch die Spielberichte dort auch durchgeklickt und diesen Sommer hast du da richtige Schlachten auch geschlagen beim Spielen. Musst oft dann in den entscheidenden dritten Satz.
Das ist gut recherchiert. Das ist ja Wahnsinn.
Und was nimmst du dir denn fürs nächste Jahr vor, sportlich? Wenn du jetzt sagst, CrossFit machst du sehr ambitioniert, Tennis. Ist die Verbandsliga schon das Ende oder willst du noch mal richtig attackieren?
Also sagen wir mal so, ich habe mal in meiner Jugend, in den Mid-20ern irgendwie im Studium, habe ich mal noch ein bisschen professioneller gespielt, möchte ich es nennen, habe auch als Tennistrainer eigentlich mein Studium finanziert. Und ich weiß, dass ich auf das Niveau nicht mehr kommen werde, sondern vor allem halt eben wegen menschlichen Faktor dann noch spiele, weil die Mannschaft cool ist. Aber ja, ich spiele nächstes Jahr an 1 und will da jedenfalls eine positive Bilanz und im besten Fall steigen wir nochmal auf. Wird tough, kannst nicht planen, aber das wäre mir schon wichtig, dass ich da irgendwie zufrieden bin mit dem, was ich da spiele.
Bei unserer Generation war es ja mal eine Philosophiefrage. Federer-Fan oder Nadal-Fan?
Für mich vollkommen klar Federer. Obwohl ich vom Spielstil wahrscheinlich eher einen Djokovic oder einen Nadal bin, aber Federer ist halt für mich der Inbegriff von diesem Gentleman und dieses Gentleman ist für mich auch was mich auch sehr geprägt hat, dieses in sich ruhen, souverän sein, balanced sein, da sind wir wieder dabei, und dann halt einfach mit dieser wahnsinnigen Perfektion, Präzision spielen, diese Eleganz, das hat mich schon immer sehr beeindruckt.
Waren Vorbilder für dich wichtig bei deinem Aufstieg?
Wobei ich muss sagen, ich definiere Vorbilder immer ein bisschen anders. Ich wurde das jetzt schon öfter gefragt, hast du da irgendwie eine Person, die du dir als Vorbild nimmst? Und es sind eigentlich so viele Menschen auf dem Weg, von denen ich mir Sachen abgucken können. Und das ist für mich auch was ich eigentlich immer gemacht habe und was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass ich so erfolgreich dann jetzt wurde, ist, ich habe immer geguckt, von wem kann ich was lernen. Und ich bin eigentlich in jedes Gespräch, in jeden Kontakt reingegangen und habe gedacht, naja, von dem kann ich mir bestimmt irgendwas abschauen. Und es ist auch vollkommen egal, ob das jetzt jemand ist, von dem ich, der noch Student ist und wenn er jetzt im Bewerbungsgespräch sitzt oder ob er halt irgendwie der CEO von, keine Ahnung, Amazon ist. Ich glaube, man kann sich von jedem irgendeinen Bestandteil abschauen. Und ich glaube, du brauchst kein eines Vorbild in jedem Bereich, aber Vorbilder beziehungsweise irgendwie Inspirationen für Einzelbereiche kannst du haben. Und ich gehe auch aus jedem Gespräch dann raus und denke mir, ach krass, das in diesem bestimmten Bereich, da kann ich was abgucken. Ja, und diese Reflexion und dieses Inspirieren lassen, ich glaube, diese Offenheit dafür, das ist wesentlicher Erfolgsfaktor.
Wenn ich mir diese Punkte anschaue, Tennisspiel, CrossFit, McKinsey, den Firmenaufbau mit den ganzen Auf und Abs. Bist du da nicht freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist viel Quälen auch mal dabei, gerade beim CrossFit oder beim FCK-Fan sein. Aber ansonsten macht mir das eigentlich viel Freude. Und ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich mit viel positiver Energie gesegnet bin. Das heißt, mir fällt es nicht schwer. Also ich bin erstmal per Default, per Standard, wache ich morgens auf und bin glücklich, ja, und habe einen Strahlen drauf. Deswegen, ich kann auch morgens Karnevalsmusik hören und finde das irgendwie lustig. Und das ist, glaube ich, eine, das ist das, was mich da jetzt auch durchgetrieben hat. Natürlich ist es auch mal ein Quälen. Natürlich habe ich auch mal, wenn ich wieder bis nachts da sitze und irgendwelche Sachen mache und meine Inbox überquillt, dann ist es auch mal ein Quälen dabei. Aber alles in allem bin ich extrem zufrieden und freue mich und habe Spaß am Leben. Und das ist, glaube ich, schön und überträgt sich.
Du mit deinem Sportgeist, wie wichtig ist da Ernährung für dich? Bist du da eher so drauf, dass du sagst, ich esse einfach, weil ich es mir leisten kann durch den vielen Sport, oder ernährst du dich sehr bewusst?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich könnte mich und sollte mich wahrscheinlich noch bewusster ernähren, das meine ich, weil für mich dieser Mix aus sehr hart und diszipliniert sein und Entspannen und irgendwie Genießertum, das ist für mich auch eine wesentliche Balance für mich in meinem Leben. Also ich bin ein Freund von guten Wein, ich bin Freund von einer guten Party und Tanzen und Musik, bin aber auch jemand, der sich Schokolade eigentlich immer verkneift. Aber ich habe da meine Laster und die versuche ich nicht zu sehen als Laster, sondern eher als bewusstes Gönnen und bewusstes Genießen. Und dadurch habe ich, finde ich, eine schöne Balance für mich in meinem Leben gefunden.
Danke dir. Unsere halbe Stunde ist jetzt auch gleich um. Lass uns auf die Zielgerade einbiegen. Wir hatten angefangen mit dir im Bett, wie du aufstehst, und lass uns auch mit Schlafen aufhören. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zugehen?
Sehr unterschiedlich in den letzten Wochen das Arbeiten. Ich habe da kein Ritual. Und das ist vielleicht noch was, wo ich mich gerne inspirieren lasse von anderen, was man irgendwie machen könnte. Ich habe eigentlich immer Musik an noch
also Karnevalsmusik.
Manchmal auch, tatsächlich ist es immer sehr unterschiedlich. Also ich habe auch schon mal eine E-Mail noch irgendwie am Handy getippt am Nachttisch. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
Das Handy liegt dann immer auf dem Nachttisch.
Ist aber immer aus. Also tatsächlich, mich kann niemand nachts erreichen. Das ist auch bewusst so. Deswegen sage ich jedem kannst du mir mal anrufen. Wenn mein Handy aus ist, habe ich keine Zeit und dann schlafe ich, kannst mich also nicht wecken. Aber ja, diese Abschaltphase ist für mich dann schon eigentlich wichtig, dass ich irgendwie sage, nee, irgendwo muss auch gut sein.
Ja, nachts erreicht ihr den Flo also nicht. Wenn ihr mit dem Flo in Kontakt treten wollt, aus welchem Grund auch immer, ich glaube, über LinkedIn könnt ihr es am einfachsten machen, hat er auch gesagt, dass er sich dort regelmäßig aufhält. Ich verlinke mal sein Profil auch in den Shownotes. Das war's heute wieder mit der Folge vom Performance Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Ciao, ciao.
Danke, Marco.
Das war's leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.